Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Das Thema unserer Jahresvision ist Fokus Jesus, was sich immer ein bisschen logisch anhört für eine Kirche, dass sie sich auf Jesus fokussieren soll. Aber genau, vielleicht hast du es selber mitbekommen, aber gerade die erste Jahreshälfte haben wir uns sehr darauf fokussiert, wie hat Jesus gelebt, also was hat er getan, wie hat er gehandelt. Und dann haben wir auch kurz vor der Sommerpause zum Beispiel die Bergpredigt gehabt, wo es darum ging, was hat Jesus gelehrt? Also was hat Jesus überhaupt für eine Botschaft übermittelt? Wer wollte er sein? Und das hat er quasi in der Bergpredigt kommuniziert. Und wozu lädt er ein? Bergpredigt, die Königreichskultur, die Jesus vermittelt. Genau, super, also sehr gut. Genau, und in der zweiten Jahreshälfte haben wir gestartet mit den Ich-Bin-Worten. Wir haben geschaut, wie hat Jesus gehandelt, was hat Jesus getan, was hat Jesus gelehrt. Und jetzt ist, wie stellt Jesus sich selber vor? Ich bin, kommt vielleicht einigen von euch auch bekannt vor. Die Worte, die Jesus hier benutzt, waren sehr provokant für die damalige Zeit in Israel, den Juden gegenüber, weil das im Griechischen Egoimi, ich bin, was sehr Besonderes war, dass jemand das so sagt. Es würde quasi bedeuten, wie jemand würde sagen, ich bin, ja, ich bin. Und das sind auch Worte, mit denen Gott sich selber Mose vorgestellt hat. Im zweiten Buch Mose lesen wir, dass der Gott Mose begegnet durch einen brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt. Und Mose soll das Volk Israel aus Ägypten herausführen oder begleiten oder herausführen, ja. Und Mose fragt aber dann, hey, wenn ich jetzt zu den Israeliten komme, wie soll ich dich denn vorstellen? Was soll ich denen denn sagen, wer du bist? Und dann sagt Gott, ich bin, sag zu ihnen, ich bin, der ich bin. Und daher kommt das Wort Yahweh quasi her aus dem Hebräischen. Und damit kommuniziert Jesus im Johannesevangelium quasi, sagt er den Menschen, ich bin. Und nur durch dieses Egoimi, durch dieses Ich bin, macht er eigentlich schon klar, dass er etwas Göttliches ist. Und das war, was wir jetzt bei den anderen Stellen gesehen haben, immer sehr provokant, als er das gemacht hat. Bei dem einen wurde er dann fast gesteinigt auch. Und ja, es war einfach sehr provokant, damals zu sagen, wie kannst du dir das erlauben, von dir aus zu sagen, dass du etwas Göttliches, Würdiges bist. Genau, Gott gleich ja schon. Ne? Und heute geht's, der René hat das schon gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hier ist vom Kontext her ein bisschen was Besonderes, weil hier spricht Jesus nicht zu einer Gruppe von Menschen, also zu einer größeren Gruppe von Menschen, sondern hier spricht er eigentlich nur zu den, jetzt gerade in dem Text, zu den 11 Jüngern. Ja, das ist quasi der Johannesevangelium 13 bis 18. Diese ganzen Kapitel sind eigentlich nur Reden, wo Jesus zu den Jüngern redet. Letzter Abendmahl, in der Nacht, in der er verraten wurde, auch super spannend, Johannes 17, ein Gebet, quasi das Abschlussgebet, quasi, was Jesus für die Jünger betet, auch sehr interessant. Und wir sind in Kapitel 14. Also er spricht nur zu den 11 Jüngern, weil Judas Iskariot, der Jesus verrät, ist schon gegangen, er ist nach draußen gegangen, schon, und es sitzen nur noch die 11 Jünger da. Und eine besondere Sache ist an dieser Stelle, in der wir uns jetzt befinden, ist, dass die Worte kurz vorher, sagt er quasi im Johannes 13, die Verse 34, 35, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wir müssen uns das vorstellen, Jesus ist hier das letzte Treffen mit seinen Jüngern, mit Menschen, die ihn 3 Jahre lang begleitet haben. Das letzte Treffen, das letzte Gebot, wo er sagt, ein neues Gebot gibt er den Jüngern. Und was für ein Gebot gibt er den Jüngern? Sie sollen einander lieben. An ihrer Liebe zueinander soll erkennbar sein, dass sie zu ihm gehören. Dass ihr meine Jünger seid. Das ist das Letzte, was Jesus quasi als Gebot zu den Jüngern sagt. Und ich finde das so relevant und so wichtig auch für uns heutzutage, wo er sagt zu den Jüngern, hey, da kommen Zeiten, wo ihr verfolgt werdet für das, was ihr glaubt, für das, wo ihr mich bezeugt, dass ihr, also die sterben ja da Petrus, also die leben ja quasi des Todes auch. Sie werden sterben aufgrund, weil sie von Jesus berichten auch. Und trotzdem sagt er, halt zueinander. Indem wir miteinander umgeht, daran werden sie erkennen. Es wird drüber und drunter gehen in der Welt. Kriege, Krisen, Katastrophen, aber ihr sollt euch lieben. Und ich weiß nicht, was es bei dir macht, wenn du das hörst, im heiligen Siegerland, in einer Welt, ja, wo das Christentum die größte Religion ist, ja. Und wenn wir dann lesen, wir sollen einander lieben und an der Liebe, wie wir mit unseren Geschwistern umgehen, soll Christus drin erkennbar sein. Und wäre das nicht schön, wenn wir als Siegen, als Stadt oder als Kirche für Siegen oder als Deutschland vielleicht sogar bekannt wären, dass dort Menschen leben, die einander lieben und in denen Christus erkennbar ist. Ob es jetzt unterschiedliche Gemeinden sind, ob es unterschiedliche Länder sind, ja, der Spalt zwischen liberal und konservativ, rechts und links ist so groß wie noch nie, auch im christlichen Kontext. Wo ist die Liebe zueinander? Ist das erkennbar? Wo ich uns einfach auch nochmal ermutigen möchte, dass wir uns das auf die Fahne schreiben. Das ist das Letzte, was Jesus zu seinen Jüngern als Gebot sagt. Er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Er sagt nicht, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr dreimal am Tag betet und immer meine Worte in der Bibel nachlest oder so, sondern er sagt, liebt einander. Liebt Einheit zueinander. Im Großen, in Deutschland, der Welt, in Siegen, aber auch hier in der Kirche für Siegen. Lebt Einheit zueinander. Und darin erkennbar ist, dass ihr meine Jünger seid. Wie schön ist das, wenn Leute hier reinkommen und das wirklich erkennen dürfen, die noch nie was von Jesus gehört haben, aber an der Liebe zueinander, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden, über andere Menschen reden. Und daran erkennbar ist, dass wir seine Jünger sind, dass wir zu Christus gehören. Und in vielen Dingen ist das schon erkennbar, auch bei uns. Und trotzdem, dass wir uns das, ich fand das so stark irgendwie, so, weil es eine sehr besondere Situation ist hier mit Jesus und den Jüngern, um das einfach nochmal zu vertiefen und nochmal zu sagen, hey, lass uns das nochmal auf die Fahne schreiben, dass das wirklich erkennbar ist an uns. Dann kommt unser Text in Johannes 14, 1 bis 7. Du kannst gerne da nachlesen, du kannst aber auch gerne deine Bibel nehmen und kannst dort mitlesen, was ich euch immer empfehle, eure Bibel mitzunehmen. Das ist wirklich euer Schwert, eure Waffe. Das ist nicht nur einfach ein Spruch, den man sagt, das ist das Schwert, aber es ist wirklich ein Stück Heimat, wenn ihr in eurer eigenen Bibel lest. 14 ab Vers 1. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Bis hierhin mal kurz, das, was hier besonders ist, 4 Verse vorher sagt Jesus zu Petrus, dass Petrus ihn verleugnen wird. Ja, bis der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verleugnet haben. Also er sagt quasi, dass Petrus ihn verleugnen wird und danach im Anschluss sagt ihr, aber lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Ja, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Und ich fand das auch so stark, wo Jesus kurz vorher sagt, dass Petrus versagen wird. Und Petrus eigentlich so dieser Vorzeigejünger, so der wirklich auch danach in der Apostelgeschichte, wo wir lesen, wo er wirklich machtvolle Dinge sagt auch und macht. Ja, und der wird ihn verleugnen und wird versagen quasi. Und Jesus antwortet, aber lass dich nicht erschüttern in deinem Glauben. Vertrau auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr. Und hier ist das Bild, was Jesus sagt, quasi er geht in den Himmel zurück, sagt er hier. Also da gibt es einen Ort quasi, wo Wohnungen vorbereitet werden für uns. Er war ja selber schon da. Jesus war an diesem Ort schon. Er weiß, wie dieser Ort aussieht und er weiß ganz genau, was er dort vorbereitet. Aber auch was er damit sagt, eigentlich den Jüngern, es gibt eine Möglichkeit, dass Sünder in die Gegenwart des Vaters kommen können. Hier sitzen keine Pharisäer oder irgendwelche gelehrten Menschen, sondern hier sitzen Sünder, hier sitzen Menschen, ja, ein ganz einfaches Volk sitzt hier. Und er sagt eigentlich damit, es gibt die Möglichkeit, und das war auch für den Juden damals, für einen Israelit, etwas Besonderes zu hören, hey, für mich gibt es eine Möglichkeit, in diese Gegenwart des Vaters zu kommen. Und dann die schönste Stelle in diesen Versen ist so toll. Also bis hierhin, Jesus hat gesprochen, sehr philosophisch auch, mit diesen Wohnungen und den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Ihr seid jetzt 3 Jahre lang mit mir unterwegs gewesen, ihr wisst den Weg, wohin oder wie wir dorthin kommen. Dann antwortet Thomas, hä, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Und es ist so, Thomas hat 3-mal, spricht er oder lesen wir im Johannesevangelium von ihm. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Thomas hat auch so den Spitznamen der Zweifler. Thomas der Zweifler. Und das ist, womit er irgendwie auch identifiziert wird, ja, wo Leute sagen, hey, Thomas der Zweifler. Und wo Jesus ihm aber trotzdem nicht damit identifiziert und ihn trotzdem beantwortet. Aber er spricht aus, was die anderen wahrscheinlich auch alle gedacht haben. Die haben wahrscheinlich Jesus angucken und hat gesagt so, Jesus, wir wissen nicht, wo es lang geht. Ja, du sprichst immer in komischen Gleichnissen und Brot und Tür und keine Ahnung. Und ich weiß es nicht. Und Thomas fasst diesen Mut in diesem besonderen Moment und sagt, hey, keine Ahnung, wo du hingehst und wie wir da hingehen kommen sollten auch, ne? Obwohl Jesus es ihnen ja schon gesagt hat. Und Jesus antwortet, ich bin der Weg, antwortet Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Und auch hier in dem Text sehr, sehr viele Dinge, worüber wir jetzt hier sprechen könnten. Sehr viele Themen sind hier drin versteckt oder auch offensichtlich. Aber wir wollen in der Predigt auf die 3 Dinge eingehen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er sagt nicht, ich zeige euch den Weg, sondern er sagt, ich bin der Weg. In allen Ich-Bin-Worten sagt er nicht, ich zeige euch die Tür, die zum Vater führt, sondern er sagt, ich bin die Tür. Ja, er sagt nicht, ich zeige euch das Brot, was ihr dann essen könnt, was ihr dann nicht mehr Hunger habt, sondern er sagt, ich bin das Brot. Und nur durch mich kommt ihr zum Vater. Ich war mal mit der Bügelschule, Wiedenest, war ich mal in Österreich. Und Österreich, wisst ihr vielleicht nicht, aber ist ein sehr, sehr esoterisches Land. Man denkt immer, dass da die katholische Kirche sehr stark ist. Das ist auch so, aber dieses Grundgefühl der Menschen und der Glaube, da ist die Esoterik sehr, sehr groß. Und wir haben eine Ausstellung der Weltreligion gemacht. Das war quasi ein evangelistisches Projekt. Wir hatten eine Ausstellung gehabt mit unterschiedlichen Ständen dann. Einmal war dann Buddhismus, Hinduismus, Daoismus, Shintoismus und Esoterik und dann auch Islam und Judentum. Und wir wollten da einfach auch zeigen, so hey, woran glauben die unterschiedlichen Religionen eigentlich? Und dann geht es am Schluss um die 3 Offenbarungsreligionen, Islam, Judentum und Christentum. Und dann natürlich hinzuzeigen, hey, es gibt einen Weg. Ja, alle Religionen, wir können uns das alles hier anschauen. Es gibt einen Weg, der zum Vater führt. Und das ist Jesus. Wir hatten da sehr viel Beziehungen mit Menschen auch gehabt, die dann auch da kamen und kamen mit denen ins Gespräch. Und auch Schulklassen haben wir da durchgeführt. Und sobald man bei der Esoterik war, haben die Schüler auch gesagt, ach, guck mal, hier so eine Klangschale hat meine Mutter auch. Und hier sowas, das kenne ich auch. Die kannten das alles. Und wenn wir mit Leuten gebetet haben oder geredet haben, hey, darf ich für dich beten? Ja, ja, klar, du darfst für mich beten. Ja, zu Jesus bete ich ja auch mal. So, ne? Also die haben dann auch ihren kleinen Jesus da neben der Buddha-Statue und so. Und ist ja auch nicht schlimm, so alles führt ja irgendwie auch zum gleichen Ziel. So, ne? Und jeder hat irgendwie so ja seinen kleinen Jesus gehabt. Ne? Aber am Ende, alle Religionen, jede Religion sucht nach Gott. Hinduismus, beim Buddhismus sehr das Auflösen im Nichts, aber auch Islam, alle Religionen suchen nach Gott. Und am Ende steht Jesus, der einzige Weg, der zum Vater führt. Der einzige und auch der eine Weg. Er sagt nicht, ich bin der Weg, ja, aber ein Weg, der muss auch gegangen werden. Er sagt nicht, hey, ich bin die Bank, da könnt ihr euch hinsetzen, bis ich die Wohnung fertig vorbereitet habt, dann könnt ihr runterkommen, komme ich runter und ich hole euch bei der Bank ab, sondern er sagt, ich bin der Weg. Ja, wir sollen auf diesem Weg leben. Im Griechischen ist das Wort, für was hier bei, für Weg übersetzt wird, Hodos. Und Hodos ist nicht nur einfach, ist auch die deutsche Sprache, der Weg, die Straße oder so, den ich irgendwie normal gehe, sondern Hodos ist auch der Lebensweg oder Lebenswandel. Ja, meine Griechischlehrerin ist ja, ne? Genau, aber es ist auch das Lebenswandel quasi, also wie lebe ich? Und da wird das Leben auch so ein bisschen wie ein Wandeln, ein Weg erklärt, der Lebensweg quasi, den man geht. Und er sagt, ich bin der Weg, ich bin dieser Lebenswandel, dieser Lebensweg auch, der gegangen werden muss auch und nach dem wir leben sollen auch. Also bedeutet das auch so ein bisschen ein Lebensstil oder ein Weg des Lebens auch oder ein Weg, sein Leben zu leben auch. Und vielleicht denkst du jetzt, okay, jetzt kommt das Tun irgendwie. Wir sind ja Siegerland pietistisch geprägt. Ja, wir sind ja mit dem Tun verbunden irgendwie. Und der Lebenswandel bedeutet nicht einfach nur, nicht nur, dass ich etwas tun muss, um diesen Weg zu gehen, sondern der Lebensweg, das Lebenswandel ist auch ein Blick, wie wir diese Welt sehen. Sehe ich diese Welt, die Menschen, dass sie wirklich jedes Geschöpf auf dieser Erde, also jeder Mensch auf dieser Erde ein Ebenbild Gottes ist, dass er in seinem Ebenbild geschaffen ist. Und wenn ich das sehe, dann kann ich zum Beispiel Dinge, wo das Ebenbild, dann muss ich mich dagegen positionieren, wo Menschen als Objekt gesehen werden und nicht mehr als ein Ebenbild Gottes. Und deshalb ist die Würde des Menschen unantastbar. Also ist einmal auch der Weg oder der Blick, wie ich diese Welt überhaupt sehe. Aber genauso leider, oder nicht leider, gerade sehr gut, dass es auch so ist, vielleicht ist es für dich leider, aber genauso ist der Lebenswandel auch Dinge, die wir leben müssen in unserem Leben. Und da gehört auch ein Tun dabei. Das ist ein Weg des Lebens. Es geht nicht um Wissen, um Dinge irgendwie ja nur zu tun, sondern es geht um diese Beziehung zu leben. Es ist nicht die Bank, wo ich mich draufsetze und ich hoffe, dass meine Ehefrau da irgendwann mal dran vorbeikommt und mit mir redet, sondern es ist diese Beziehung, die ich mit meiner Ehefrau oder hier mit Gott führen soll. Also ist, wie lebe ich meinen Sabbat auch? Das sind Dinge, die wir tun sollen, weil sie gut für uns sind, aber nicht die wir tun müssen. Und deswegen habe ich es vorhin mit pietistisch gesagt, ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, mit Zeit der Stille, stille Zeit, ich kenne das noch, der gute Start, ja, früher in der Jungschar, morgens dann immer stille Zeit gemacht und dann zack, fertig. Vielleicht kennst du es auch so, ja, oder vorm ersten Beten, das sind alles Dinge, die man irgendwie tut und man versucht sich ein bisschen davon zu lösen, ja, ich muss die stille Zeit ja nicht morgens machen, ich kann die auch abends machen und Sabbat, ja, was habe ich von einem auch gehört, ja, an Karfreitag kann ich auch ruhig mein Gerüst abbauen am Haus. Ja, weil wir sind ja nicht daran gebunden, jetzt da irgendwie diesen Tag oder diesen freien Tag Sabbat irgendwie zu halten. Und wir haben durch die Reformation sehr, sehr viele Schätze und Dinge verloren. Ja, wo in der Reformationszeit die Kirchen leer geplündert wurden und alle Gemälde rausgenommen wurden, Rosenkranz beten, warum sollte ich das tun? Lectio Divina, die Bibel betend lesen und darüber sinnen und meditieren. Das ist kein Tun, wo ich dann irgendwie daraus etwas bekomme. Ich tue etwas und bekomme etwas, wir kognitiven Menschen, sondern es ist eine Beziehung, die gelebt wird. Ja, ich gehe in diese Beziehung, in das Meditieren, in das Beten, in das Bibellesen rein. Nicht, weil irgendjemand das verlangt, sondern weil es eine lebende Beziehung ist, die gelebt wird. Zeit der Stille ist nicht, ich sage dir nicht, hey, nimm dir am Tag Zeit der Stille, sondern Zeit der Stille ist eine Beziehung, die gelebt wird auch. Oder wie wir es vor 2 Wochen hatten, Stille, der Raum, wo die Seele Gott begegnen kann auch. Und das ist ein Weg, das ist ein Weg, der gegangen wird. Uns beim Beten hinknien, alles Dinge, die irgendwie mal verloren gegangen sind, zu fasten, was früher ganz normal war bei den frühen Christen, haben wir verloren. Und ich glaube daran, dass da wirklich ein sehr, sehr großer Schatz drin wohnt und wir den irgendwie verloren haben und aber wieder neu finden dürfen auch. Wo es nicht ums Tun geht, sondern es geht um das Sein. Der zweite Punkt ist die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Und ich finde das so stark, dass Pilatus, der Jesus verurteilt hat, dann, dass er gekreuzigt wird, hatte hatte Jesus das gefragt, bevor er ihn verurteilt hat. Er hat gesagt, dann bist du also tatsächlich ein König. Und Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Und er antwortet Pilatus, Wahrheit? Sagt Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und das vor 2000 Jahren hat er das gesagt. Und ich finde, das ist etwas, das können wir heute genauso wieder sagen. Also wenn wir auf die Straße gehen und Leute fragen würden, was ist Wahrheit? Die würden auch fragen, keine Ahnung, was ist denn Wahrheit? Wahrheit, was ist Wahrheit? Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Vielleicht kennst du das auch von der Frau. Wer kennt das Bild? Keiner. Sehr gut. Das ist keine echte Frau. Das ist von der Fashionmarke Mango. Die hat eine Serie gemacht, wo die alle Model waren alles aus KI-generierte Frauen. Kein echter Mensch, der da zu sehen ist. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du so im Internet, ist es sehr, sehr schwierig, überhaupt herauszufinden, was ist Wahrheit und was ist nicht Wahrheit. In Zeiten, oder als jetzt die Angriffe auch im Gazastreifen war, gab es Videos, die KI generiert waren, die so echt waren, wo viele Menschen dachten, dass das echt ist, was da zu sehen ist. Also woran sollen wir überhaupt noch erkennen, was Wahrheit ist, wenn noch nicht mal unsere Augen in der Realität sagen können, ob das eine wirklich wahrhaft, also eine Frau ist oder einfach nur ein KI-generiertes Bild ist. Was ist Wahrheit, ja? Wo selbst Stimmen können generiert werden, wo du denken würdest, der Gerrit spricht hier, aber ich spreche nicht da, sondern es ist eine KI, die meine Stimme gebraucht und daraus meine Stimme generiert auch, ne? Und ein ganz beliebter Spruch ist, vielleicht hat das auch Leute zu dir gesagt, so, ja, ist ja schön, wenn du deine Wahrheit hast, aber ich habe meine Wahrheit und irgendwie so, ja, was in der Postmoderne einfach so gekommen ist, so Wahrheit ist relativ, irgendwie hat jeder von uns irgendeine Wahrheit. Wenn ich mit meiner Frau spreche, stimmt das vielleicht sogar manchmal, wo ich sage, dass die Hose ist blau und sie sagt, nee, die ist grün. Das ist vielleicht so, okay, Gerrit, das ist deine Wahrheit. Für mich ist die immer grün. Oder ein bisschen das, was Kari bei dem Licht hatte, mit dem Kleid, was blau und schwarz ist oder weiß und gold. Da habe ich meine Wahrheit. Und ich habe herausgefunden, dass meine Wahrheit sogar richtig war, anstatt die von meiner Frau. Aber was ist Wahrheit, ne? Oder wenn du das glaubst, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, dann kannst du das. Ist ja kein Problem. Das ist deine Wahrheit. Ich habe irgendwie meine Wahrheit und das ist auch gut so. Und Jesus sagt, er ist die Wahrheit. Er sagt auch nicht, hey, ihr seid 3 Jahre lang mit mir herumgelaufen, ich sag immer die Wahrheit, ja, alles, was ich gesagt habe, ist wahr, sondern er sagt, ich bin die Wahrheit. Und Definition von Wahrheit ist, Wahrheit ist Übereinstimmung mit der Realität oder der Wirklichkeit. Also alles, was der Realität und Wirklichkeit übereinstimmt, ist wahr. Die Wahrheit ist zum Beispiel, dass hier Teppich auf dem Boden liegt. Das ist die Realität. Kannst du sagen, nee, ich habe eine andere Wahrheit dahingehend, das ist Übereinstimmung mit der Realität und der Wirklichkeit, dass hier Teppich auf dem Boden liegt. Und wisst ihr, warum die ersten Menschen aus dem Garten Eden rausgeflogen ist, Adam und Eva, mussten nicht den Garten verlassen, weil sie irgendwas Schlimmes getan haben? Also Gott hat nicht gesagt, hey, wenn ihr noch 2-mal lügt, dann müsst ihr raus und hört auf, euch gegenseitig zu hauen, sonst seid ihr ja auch raus. Es war nicht das Tun, was sie rausgeworfen hat, sondern es war das Glauben an einer Lüge. Ja, sie haben lieber einer Lüge geglaubt als einer Wahrheit. Die Lüge war der Grund, warum die Menschen den Garten Eden verlassen mussten. Und es ist nicht eine Lüge über, ja, der Schuh ist blau anstatt gelb, sondern eine Lüge über Gott. Gott schafft diesen einen Baum in den Garten und sagt, von diesem Baum sollt ihr nicht essen, denn wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Und die Schlange kommt und sagt zu den Menschen, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr davon nicht essen dürft? Und dann sagt die Frau, ja, wenn wir davon essen, dann sterben wir. Nein, ihr sterbt nicht. Gott möchte nur nicht, dass ihr genauso werdet wie er. Und das ist eine Lüge, die übermittelt wird, wo Adam und Eva geglaubt haben, halt, warte mal, Gott ist gar nicht wahrhaftig. Sein Wort über den Tod stimmt nicht. Wir müssen gar nicht sterben. Die zweite Lüge ist, Gott ist nicht gut. Er hält uns etwas Wertvolles zurück. Er will nur nicht, dass wir genauso werden wie er. Und die dritte Lüge ist, sie könnten ohne Gott wie Gott sein. Ja, Autonomie statt Vertrauen. Also wofür brauche ich einen Gott eigentlich noch, wenn ich selber ein Gott sein kann? Und die Schlange hat sich ja keine große Lüge ausgedacht, sondern er hat nur 90% der Wahrheit gesagt. Das ist wie wenn jemand zu dir sagt, hey, du bist ein Einhorn, dann würdest du sagen, nee, ich bin kein Einhorn. Weil es ja offensichtlich ist. Es ist ja eine große Lüge auch. Aber wenn jemand sagt, hey, du bist hässlich oder du bist nichts wert, du schaffst sowas nicht oder du kannst es nicht, und dann können wir schnell drauf reinfallen, weil es eine ganz, ganz kleine Lüge nur ist, die vielleicht, ja, nicht so offensichtlich ist. Und Jesus ist die Wahrheit über Gott. Das, was er über dich sagt, ist eine in Übereinstimmung mit der Wirklichkeit und der Realität. Das, was Jesus über dich sagt, was Gott über dich sagt, ist in der Übereinstimmung mit der Wirklichkeit und der Realität. Kind Gottes, wunderbar gemacht. Das ist bei meiner Tochter sehr schwierig, die jetzt im Kindergarten, wenn ein Junge zu ihr sagt, du bist doof, und ich ihr sage, ja, das kann der ja sagen, aber das macht ja nicht, dass du doof bist. Er kann das so oft sagen, wie er will. Die Realität sieht ja anders aus. Er spricht dir das ja nicht zu. Jesus ist die eine Wahrheit und der entlarvt die Lüge in deinem Leben. Der nächste Punkt ist erstes Leben. Leben hatten wir jetzt sehr, sehr oft in der Serie gehabt. Also Jesus spricht ganz oft über das Leben. Und eigentlich müsst ihr jetzt abfragen, ob ihr auch noch wisst, was für unterschiedliche Wörter es im Griechischen für Leben gibt und die Bedeutung dieser Wörter. Es gibt einmal Bios. Es gibt einmal den Bios, Biologie, kennen wir daraus. Das irdische Leben, mein Körper, wie er funktioniert, ist der Bios. Ja, das, wie wenn ich mir den Finger abschneide, da kommt Blut raus, das ist die Funktion des Bios. Dann gibt es das zweite Wort, Psyche, ist, kennen wir auch, ne, Psychologie, ist die Seele, der Sitz des Lebens, das innerste Sein. Und das wird im Griechischen oder im Deutschen, wird das Wort auch als Leben übersetzt. Ist nur eine andere Art von Leben. Ist der innere Sitz, das innerste Sein, der Sitz des Lebens, die Seele. Und dann kommt das schönste Wort für Leben, Zoe, das göttliche Leben, das wahre Leben und das ewige Leben. Und deswegen, wenn wir in der Bibel, im Neuen Testament lesen, und wir lesen dort Leben und Jesus spricht über Leben, dann geht es hier nicht um ewiges Leben, dass wir ewig mit unserem Bios-Leben leben, sondern es ist, dass wir das ewige, wahre Leben bekommen, das göttliche Leben, was unser Leben lebenswert macht. Aber was macht unser Leben lebenswert? Mit dem Motorrad über die Autobahn fahren, zweimal im Jahr in Urlaub fahren, vielleicht sagst du dann, hey, dann lebe ich auch mal, dann habe ich so ein lebenswertes Leben. Ja, oder wenn ich befördert werde, wenn ich noch ein bisschen mehr Geld auf dem Konto habe, dann ist mein Leben lebenswert. Ich brauche nur ein bisschen, größeres Haus, so ein bisschen, mein Garten ein bisschen größer. Und das ist interessant, dass wir sagen, ich weiß gar nicht, wie wir darauf auf die Idee gekommen sind, dass wir sagen, dass etwas mehr von dem Gleichen unser Leben besser macht. Dass nur wenn ich ein größeres Haus habe, mein Leben sich irgendwie lebenswerter wird. Oder wenn ich nur mehr Geld habe, mehr von dem Gleichen. Also weniger macht mein Leben schon nicht lebenswerter. Warum sollte mehr noch mein Leben lebenswerter machen? Und Jesus möchte dir hier schon dieses Zoe-Leben schenken. Ja? Das vielleicht nicht so aussieht, wie jetzt die Welt sagen würde, wie ein Leben lebenswert ist. Aber es ist eine Erfüllung von Güte, Frieden und Hoffnung. Ein Leben, das reicht bis über den Tod hinaus, bis in die Ewigkeit. Und alles andere, was die Welt dir irgendwie vermitteln möchte, was Leben ist, was dein Leben lebenswert macht, ist Fake-Leben. Ist billiges Leben. Freiheit und Leben mit dem Cabrio zu fahren. Alles Fake-Leben. Jesus sagt, er ist das Leben und er möchte dir Leben geben im Überfluss. Er ist der eine Weg, die eine Wahrheit und das eine Leben. Vielleicht hast du mit Menschen schon mal gesprochen darüber, dass du dran glaubst, dass über diesen Vers vielleicht sogar, hey, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Person hat vielleicht zu dir gesagt, boah, ganz schön arrogant, oder? von euch Christen zu sagen, der eine Weg passt gar nicht in die postmoderne Gesellschaft, in der wir leben. Die eine Wahrheit, je nachdem, wie ich da drauf gucke, was für eine Wahrheit das ist, das eine Leben. Ist es nicht ignorant und arrogant zu sagen, dass nur ein Weg, um ins Leben zu kommen, ein Weg, um diesem himmlischen Vater zu begegnen. Es gibt nur eine Wahrheit und die ist Jesus. Und dann möchte ich sagen, wenn wir in einem Raum sind, wir sind in diesem Raum, dieser Raum brennt und es gibt eine Tür, die nach draußen führt. Die Tür führt nach draußen. Und dann kannst du sagen, hey, ist aber ganz schön arrogant von dir, Gerrit, dass du sagst, die eine Tür geht nach draußen. Dann sage ich, hey, du kannst hier in dem Raum noch rumgucken, ob du irgendeine andere Tür findest. Aber es gibt eine Tür, die hier aus diesem brennenden Gebäude rausführt. Du bist auf einem Schiff, das untergeht und du sagst, das ist ein Boot, das uns hier wieder rettend rausbringt aus diesem sinkenden Boot. Kann die Person sagen, ganz schön arrogant, Gerrit. Ja gut, wir können ja schauen mit deiner Wahrheit, ob du irgendwo ein anderes Boot findest, was zum Leben führt, was zum Zoe, göttlichen, ewigen, wahren Leben führt. Und da gibt es eine Tür. Es gibt ein Boot, es gibt einen Weg und das ist Jesus. Es gibt eine Wahrheit und das ist Jesus. Und er ist der Weg und kann auch einen Weg schaffen, wo die Welt keinen Weg findet. Ein Beispiel lesen wir in der Apostelgeschichte, da lesen wir von Paulus, der Saulus hieß und Saulus war, vielleicht wusstest du es nicht, der war früher ein Christenkiller. Der hat Christen umgebracht. Ja? Und als er auf dem Weg war, auf einer Straße, ist er dann gegangen, keine Ahnung wohin, vielleicht auch irgendwo Christen zu töten, also was Schlimmes zu machen. Und auf diesem Weg begegnet Jesus ihm. Er hat eine Offenbarung mit Jesus. Er sieht ihn, ja, kann dann eine Zeit lang nicht sehen, aber er wird erfüllt von seiner Liebe. Und Jesus bestraft ihn nicht, sondern er sagt, warum verfolgst du meine Kinder? Und Paulus sieht die Wahrheit in Jesus. Und er wird von einem Christenkiller zu einem Kirchengründer. Die meisten Briefe, die wir in der Bibel lesen, im Neuen Testament, sind alle von Paulus geschrieben. Von einem, der Christen getötet hat, weil sie an diesen einen Weg, an diese eine Wahrheit, an das eine Leben geglaubt hat, ist er zu jemandem geworden, der Kirchen gegründet hat und hat gepredigt den einen Weg, die eine Wahrheit und das eine Leben. Für die Welt unmöglich, dass es überhaupt möglich ist, dass dieser Wandel passieren kann. Aber Jesus schafft einen Weg, wo die Welt keinen Weg findet. Für die Welt war es unmöglich. Und vielleicht, bei mir war das, ich bin mit 23 Christ geworden. Und als ich dann auch das erste Mal wieder im Alschpapp war und mit meinen Freunden geredet habe und ich habe denen darüber erzählt und dann haben die gesagt, hey, du saßt doch, letzten Monat saßt du doch genauso hier mit uns und hast gesoffen und hast, keine Ahnung, lauter komisches Zeug gemacht und jetzt sitzt du hier und du predigst mir was vor, wo in der Welt das unmöglich ist, wie soll dieser Wandel passieren, aber wo eine Begegnung mit Jesus etwas, einen Weg schafft, wo etwas Unmögliches passieren kann. Es gibt kein Leben, keine Situation, wo es nicht möglich ist, dass Gott, dass Jesus dich zu ihm führt. Leben zu bekommen. Er ist der Weg zum Vater. Er ist die Wahrheit, die Übereinstimmung mit der Realität und er ist das Leben, welches uns Güte, Frieden und Hoffnung schenkt. Die Welt begreift es nicht, aber Jesus findet einen Weg. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir diesen Weg haben dürfen, den wir gehen dürfen auch, um in dieser Beziehung mit dir zu leben. Ich danke dir dafür, dass du die Wahrheit bist und alles, was du über mich sagst, Wahrheit ist. Dass du alles, was du über mich sagst und über jeden, der hier in dem Raum sitzt, eine Übereinstimmung mit der Wirklichkeit und der Realität ist. Das, was du schreibst, mein geliebter Sohn, mein geliebtes Kind, du bist wunderbar gemacht. Übereinstimmung mit der Realität und der Wirklichkeit. Der Weg, der zum Leben führt. Du schaffst einen Weg. Und ich bete für dich, wenn du merkst, hey, dein Leben ist so messy und so kaputt, ist unmöglich, da einen Weg zu schaffen. Da kommt Jesus und er möchte sich dir offenbaren, möchte dir sagen, bei mir gibt es einen Weg. Ich bin der eine Weg, der zum Leben führt. Wahres, wirkliches Leben, kein Fake-Leben von Geld und was weiß ich, sondern wahres Leben in voller Friede und Liebe, wo er dich drin befreien möchte. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden, zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.